Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Ihnen einen schönen guten Morgen. Die beiden großen deutschen Kirchen bauen offenbar so eine Art verbaler Brandmauer, und zwar zur AfD und ihren Mitgliedern. Gleich mehr dazu hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach schauen wir nach Frankreich. Da läuft gerade eine Kircheninventur, auch um zu klären, ob man die Kirchengebäude auch für andere Zwecke nutzen kann als für Gottesdienste. So soll die Zukunft der Kirchen gesichert werden. Und die jüdische Gemeinde Düsseldorf hat einen Escape Room gebaut, also einen Raum, aus dem man versuchen muss zu entkommen. Das ist ein Spiel, es geht aber auch um jüdische Identität und Geschichte. Immer deutlichere Worte wählen die evangelische und die katholische Kirche, wenn es um die AfD geht und um Rechtsextremismus. Gestern haben sich die Bischöfe von 7 evangelischen Landeskirchen bei einer Klausurtagung positioniert. Sie meinen, die AfD trete das christliche Menschenbild mit Füßen und sie vergifte den Geist der Gemeinschaft mit ihren Hetzparolen. Die Bischöfe riefen deshalb dazu auf, die AfD nicht zu wählen. Ähnlich hatten sich vor 4 Wochen auch schon die katholischen Bischöfe positioniert, bei deren Frühjahrsvollversammlung hieß es, die Verbreitung rechtsextremer Parolen, dazu gehören insbesondere Rassismus und Antisemitismus, ist mit einem Haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar. Aber wo ziehen die Kirchen, besonders die katholische Kirche, nach dieser Erklärung in den eigenen Reihen die Brandmauer nach extrem rechts? Meine Kollegin Luisa Meyer hat sich dazu umgehört. Ganz konkret, schließt die katholische Kirche jetzt AfD-Mitglieder aus den Kirchenvorständen aus?
Es gibt seit der Erklärung tatsächlich einen ersten Fall im Saarland. Dort will eine katholische Kirchengemeinde einen AfD-Politiker aus einem Kirchengremium ausschließen. Grundsätzlich nach dieser Erklärung wird es aber eine Herausforderung geben, denn die Erklärung der katholischen Bischöfe war eben erstmal nur das, eine Erklärung. Das hat der Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Uni Münster auch nochmal sehr deutlich gemacht. Er hat mir gesagt:
Die Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz ist eine rein politische Erklärung, adressiert an die Gesellschaft und hat keine kirchenrechtliche Bindungskraft für Bistümer oder Kirchengemeinden.
Ja, und damit es rechtlich bindend wäre, müsste diese Unvereinbarkeit also in den Satzungen, zum Beispiel für die Kirchenvorstände, verankert werden, sagt Schüller. Er schlägt vor, dass man das aber am besten nicht an die Parteimitgliedschaft knüpft, sondern eher daran, dass sich jemand rechtsextrem äußert.
Gibt es solche Unvereinbarkeitserklärungen für AfD-Politiker und Kirchenämter denn schon in einzelnen Bistümern?
Gibt es, und zwar in 2 Bistümern. Da gibt es solche Klauseln schon länger, und zwar in Berlin und Würzburg. In der Satzung der Pfarrgemeinderäte im Bistum Würzburg, da steht, dass ein Pfarrgemeinderat ausgeschlossen werden kann, wenn diese Person rassistische, fremdenfeindliche oder menschenrechtswidrige Auffassungen öffentlich vertritt oder Mitglied einer Partei ist, die solche Aussagen unterstützt. Und in der Satzung ist jetzt eben auch genau das Prozedere festgelegt, um so jemanden auszuschließen. Kirchenrechtler Schüller sagt, es wäre jetzt dringend notwendig, dass auch weitere Bistümer solche rechtlichen Regelungen schaffen. Denn sonst hätten die Kirchengemeinden keine solide Grundlage für den Umgang mit Extremisten.
Dann bleiben die Gemeinden im Regen stehen, denn dann müssen sie ohne eine Rechtsgrundlage eigentlich im rechtsfreien Raum mit solchen Gläubigen umgehen, die für die AfD kandidieren, Parteimitglieder sind oder rechtsextremistische, populistische Ansichten im gemeindlichen Alltag vertreten. Von daher ist es sehr wünschenswert, dass die Bischöfe sehr zeitnah entsprechende diözesane Gesetze erlassen.
Ja, also in 2 Bistümern gibt es etwas in der Art schon. Wie sieht es mit den anderen 25 katholischen Bistümern aus? Wollen die nachziehen, also planen die vergleichbare Unvereinbarkeitserklärungen?
Ich habe dazu mal stichprobenartig in ein paar Bistümern nachgefragt. Zum Beispiel im Bistum Münster. Dort ist keine Satzungsänderung geplant. Die Begründung: Haltungen lassen sich kaum über Satzung herstellen oder fördern. Auch im Erzbistum München-Freising soll es erstmal keine Unvereinbarkeitserklärung zu Rechtsextremismus geben. In der Antwort hieß es aber, es gäbe bereits jetzt schon Ausschlusskriterien, wenn jemand sich im offenen Gegensatz zu Lehre und Werten der römisch-katholischen Kirche befindet. Das seien dann aber Einzelfallentscheidungen. Und für Mitarbeiter der Kirchenverwaltung im Bistum München-Freising, im Erzbistum München-Freising, gilt, dass sie auch jetzt schon gekündigt werden können, wenn sie öffentlich rassistische oder antisemitische Positionen verbreiten. Anders sieht es in Magdeburg aus, also einem ostdeutschen Bistum. Und dort wurde mir gesagt, dass das Bistum gerade tatsächlich an einer Regelung zu Ehrenamt und AfD-Mitgliedschaft arbeitet.
Es gibt ja einen ersten ganz konkreten Fall nach einer solchen Erklärung, und zwar im Saarland. Das hattest du ganz am Anfang schon erwähnt. Was ist denn da genau los?
Genau, da geht es um Christoph Schaufert. In der Kirchengemeinde Neunkirchen in der Nähe von Saarbrücken wurde er schon vor 8 Jahren in den Verwaltungsrat gewählt. Der Verwaltungsrat, das ist ein Gremium der Kirchengemeinde, entscheidet zum Beispiel über die Finanzen. Schaufert ist schon länger AfD-Mitglied und inzwischen sitzt er auch für die saarländische AfD im Landtag. Die Kirchengemeinde hat jetzt beantragt, dass er von seinem Amt in der Gemeinde ausgeschlossen wird, und das Bistum Trier prüft den Fall. Und hier zeigt sich übrigens auch direkt die Problematik mit den rechtlichen Grundlagen. Wenn man da in die Satzung schaut im Bistum Trier, können Mitglieder des Verwaltungsrats wegen eines wichtigen Grunds ausgeschlossen werden. Genannt sind da grobe Pflichtwidrigkeit oder ein ärgerniserregender Lebenswandel. Das Bistum muss hier auf dieser Grundlage also sehr gut begründen, wie die AfD-Mitgliedschaft darunter fällt. Schaufert hat sich auch geäußert dazu übrigens. Gegenüber dem saarländischen Rundfunk sagte er zu dem Vorgehen, er halte es für eine Unverschämtheit, er sei sich keiner Schuld bewusst.
Hat sich Christoph Schaufert denn rechtsextrem geäußert?
Er nutzt durchaus Begriffe aus dem rechtsextremen Spektrum. Vor einem Jahr forderte er im saarländischen Landtag etwa einen Remigrationsbeauftragten, der sich um Abschiebung kümmern soll. Remigration, darunter verstehen Rechtsextreme die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland in ihre Herkunftsländer. Schaufert meinte vor kurzem allerdings zu diesem Stichwort, in der AfD gehe es niemandem um die Abschiebung von Millionen Menschen. Ich gehe jetzt davon aus, dass das Bistum Trier sehr genau prüft, welche Aussagen Schaufert getätigt hat und ob sie ihn auf der Grundlage dieser Aussagen aus dem Verwaltungsrat der Gemeinde ausschließen können.
4 Wochen ist die Erklärung der katholischen Bischöfe zur AfD jetzt alt. Was hat sie bisher konkret gebracht?
Ja, also es stellt sich wirklich die Frage, ob die Bistümer die Erklärung jetzt rechtlich absichern werden und es eben ernst meinen mit dieser Brandmauer. Da erscheint es mir so, dass da einige doch eher zögerlich sind. Aber ich finde, der Fall in der Kirchengemeinde Neunkirchen, da zeigt auch, dass die Gemeinde sich jetzt oder die Gemeinden an der Basis sich von dieser Erklärung andererseits auch ermutigt fühlen, ne? Also in Neunkirchen hat ja die Gemeinde offenbar gesagt, ne, wenn die Bischöfe sich so klar positionieren, dann können wir jetzt auch hier schauen, dass wir den AfD-Politiker, der so lange mit uns in den Gremien gesessen hat, ausschließen. Insofern bestärkt die Erklärung schon die Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden an der Basis, sich von der AfD und Rechtsextremismus abzugrenzen.
Einschätzung von Deutschlandfunk-Redakteurin Luisa Mayer. Vielen Dank dafür. In Frankreich, da ist das so eine Sache mit dem Verhältnis von Staat und Religion, von Staat und Kirchen. Dank der Laizität sind beide Bereiche strikt voneinander getrennt. Heißt es oft, das stimmt so ganz aber nicht. Ein Beispiel sind die Kirchengebäude. Die meisten davon gehören nämlich dem Staat, sie werden aber von der Kirche genutzt. Der Staat muss die Gebäude allerdings instand halten und dafür fehlt ihm oft das Geld. Deshalb sind viele Kirchen in Frankreich in einem schlechten baulichen Zustand. Und da stellt sich die Frage, ja, wie viele Kirchen brauchen wir denn überhaupt noch in einer Gesellschaft, in der immer weniger Menschen in die Gottesdienste gehen? Die katholische Kirche möchte allerdings nicht, dass großflächig Kirchen geschlossen werden, und sie öffnet sich deshalb für andere Nutzungsformen, Kulturveranstaltungen, soziale Angebote und so weiter. Ist das ein Modell für die Zukunft? Susanne Krause hat sich in Paris umgesehen und umgehört.
Ein Samstagnachmittag im Januar im Pariser Hallenviertel, dem Bauch der Stadt. Den prägt seit 800 Jahren Saint-Eustache. Diese Kirche betreibt seit geraumer Zeit eine Politik der offenen Tür. So gilt sie heute als Vorläufer eines noch recht neuen Ansinnens von Frankreichs katholischer Bischofskonferenz, die Gotteshäuser auch für andere als religiöse Zwecke zu nutzen. Für die Abendmesse in Saint-Eustache ist es noch zu früh. Doch vor der Tür im Seitentrakt herrscht reger Andrang. Wie jeden Samstag seit 20 Jahren lädt der Verein La Pointe de Saint-Eustache zum Spielenachmittag. Im bescheiden wirkenden Saal stehen lange Tischreihen mit Stühlen. Kostenlos werden warme Getränke und Kuchen ausgegeben. Willkommen sei hier jedermann, ob gläubig oder nicht, erklärt Vereinschefin Katharine Stolarski.
Wir sind einer der Vereine, die sich hier um Menschen in prekärer Lage kümmern. Seien sie obdachlos oder auf der Suche nach Anschluss. Heute stehen wie üblich Gesellschaftsspiele auf dem Programm. Einige kommen nur her, um Bekannte zu treffen, zu plaudern. Jetzt im Winter trudeln hier samstags bis zu 140 Personen ein.
Einige haben leere Plastiktüten dabei. In 2 Stunden wird ein anderer Verein warme Mahlzeiten verteilen. Katharine Stolarski begrüßt einen Stammgast, Nabil Aissa. Der schmale Mitfünfziger lebt in einem Arbeiterwohnheim im Pariser Norden und kommt seit Jahren regelmäßig her.
Ich bin Muslim und stamme aus Nordafrika. Und ich habe kein Problem damit, dass der Treffpunkt hier der katholischen Pfarrei Saint-Eustache angegliedert ist. Hier weht ein Geist von Toleranz, von Wohlwollen. Das schätze ich sehr.
Voll hinter der Vereinsinitiative steht auch der Priester von Saint-Eustache. Yves Trocherie gehört dem Oratorianerorden an, einer kleinen Gemeinschaft, die als progressiv und weltoffen gilt.
Zu behaupten, die Kirchen seien nur für Gottesdienste, Beichten, Anbetungen und Ähnliches bestimmt, ist einfach nicht mehr möglich. Wir müssen die Gotteshäuser öffnen, indem wir allen Menschen sagen, das ist auch euer Zuhause.
Pfarrer Trocherie erinnert an eine französische Eigenheit. Das Gesetz von 1905 zur strikten Trennung von Kirche und Staat. Es schrieb eine weitgehende Enteignung des kirchlichen Baubestands fest. Die 87 Kathedralen gingen damals in den Besitz des Staates über. Gut 40.000 katholische Kirchen und Kapellen wurden Eigentum der jeweiligen Standortgemeinde. Den Religionsgemeinschaften blieb das Nutzungsrecht.
Als Eigentümer müssen seither der Staat oder die Kommune für den Unterhalt aufkommen. Da geht es also um Steuergelder. Wir sollten somit alle gemeinsam überlegen, wie sich die Gotteshäuser auch für andere Zwecke als religiöse nutzen lassen.
Ein Thema, das nun auch bei Frankreichs katholischer Bischofskonferenz großgeschrieben wird. Notgedrungen. Laut der jüngsten Erhebung von 2021 stellen praktizierende Katholikinnen und Katholiken nur noch 6,6% der Gesamtbevölkerung. Der Priestermangel ist eklatant. Die Kommunen müssen den Gürtel enger schnallen. Insbesondere ländliche Gemeinden tun sich mit dem Erhalt ihres religiösen Kulturguts immer schwerer. Schätzungen zufolge sind unter den 40.000 katholischen Kirchen im kommunalen Besitz bis zu 5.000 dringend sanierungsbedürftig. Um den Gotteshäusern eine Zukunft zu sichern, setzt Gauthier Mornat, bei der Bischofskonferenz zuständig für den Bereich sakrale Kunst, auf einen neuen Diskurs.
Wenn eine Kommune als Eigentümerin der Kirche dort Restaurierungsarbeiten durchführen soll, müssen wir ihr gegenüber rechtfertigen, dass die Sanierung angemessen ist und dass sie nicht nur der kleinen christlichen Gemeinde zugutekommt. Wir müssen insbesondere kleinen Kommunen vermitteln, dass die Renovierung wichtig ist, weil die Kirchen nun hierzulande nicht mehr nur von uns genutzt werden.
Doch selbst Gauthier Mornat hat nur ein vages Bild davon, wie und wo französische Kirchen auch anderen als sakralen Zwecken dienen. Einen Gesamtüberblick sollen die von der Bischofskonferenz im vergangenen September lancierten Generalstände des religiösen Kulturguts erbringen, eine Art Kircheninventur. Da geht es zum einen um den Zustand der katholischen Bauwerke sowie um den Bestand der teils kostbaren Objekte, die sie bergen. Zum anderen wird erstmals erfasst,
welche nicht-sakrale Nutzungsmöglichkeiten von Gotteshäusern es gibt. Da habe Saint-Eustache in Paris einiges zu bieten, meint Pfarrer Yves Trocherie.
In diesem Sommer findet das Pariser Festival 36 Stunden Musik bei uns in der Kirche statt. Da treten nonstop Gruppen aus den Sparten Pop, Elektro und Rock auf. Wir beteiligen uns auch am Kulturfestival der Stadt im Herbst. Wir inszenieren in Saint-Eustache Ausstellungen moderner Kunst. Und einmal pro Jahr laden wir Obdachlose zu einem Mittagsmahl bei uns ein.
Denkbar seien noch andere Nutzungsformen. Im Kirchturm installierte Verstärker für das Mobilfunknetz sind heute hier und dort im Land schon Alltag. Überlegt wird auch, Solaranlagen auf nicht denkmalgeschützten Gotteshäusern zu montieren. Um die sakralen Bauten wieder mehr in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, sei vielerlei denkbar, heißt es auch bei der Bischofskonferenz in Paris. Sie stellt jedoch eine Bedingung. Jegliche anderweitige Nutzung müsse kompatibel sein mit dem liturgischen Rahmen. Eine Definition dessen, was nun als kompatibel gilt und was nicht, steht aber bislang aus. Ziel der aktuell laufenden Inventur ist auch, diesen klaren Rahmen zu stecken, zu benennen, welche Aktivitäten und Initiativen statthaft seien und welche nicht.
Und dieser Inventurbericht soll noch im laufenden Jahr vorgelegt werden. Aus Frankreich berichtete Susanne Krause. Escape Rooms, die gibt es inzwischen vielerorts in Deutschland. Das sind Räume, aus denen man zu entkommen versucht, indem man Rätsel und Aufgaben löst. Das Ganze ist ein Spiel, es funktioniert meist nur in Teamarbeit und es ist oft mit einer Geschichte unterlegt. Wie zum Beispiel, Sie sind auf einem Schiff, das treibt auf dem Ozean und ein Sturm zieht auf. Eine Stunde Zeit bleibt Ihnen noch. Genau das ist die Ausgangslage in einem Escape Room, den die jüdische Gemeinde Düsseldorf entworfen und gebaut hat. Das ist also ein ganz besonderes Spiel. Es geht dabei nämlich auch um jüdische Geschichte und Identität. Und als Bausatz reist dieser Escape Room gerade durch Deutschland. Elin Hinrichsen hat junge Menschen begleitet, die den Raum ausprobiert haben.
Ihr geht gleich auf ein geheimnisvolles Boot, das mitten im Meer treibt.
Und die Einführung. Katharina, Ronja, Jona und Julie lauschen ihr vor dem Eingang des Escape Rooms, einer Spielwelt mit Requisiten und Multimedia also. Gleich werden sie eintauchen in diese realitätsnahe Welt da drin auf 3x6 Meter.
Ihr habt dafür eine Stunde Zeit und müsst Hinweise finden, Rätsel lösen und das Boot startklar machen, um die Mission zu erfüllen.
Die Mission erfüllen. So heißt das, wenn sich Spielerinnen und Spieler den Weg aus einem Escape Room erspielen. Der Sound da drin klingt schon nach Wellen und Meer. Hier draußen aber, im großen Saal des Jugendrings Düsseldorf, in dem der mobile Escape Room gerade aufgebaut ist, gucken Katharina und die anderen noch auf die schmucklosen Außenwände. Spanplatten, Schrauben, Fichtenholzbalken. Und auf das Bullauge in der Eingangstür.
Und wenn ihr die Mission nicht erfüllt, dann wird mehr untergehen als nur dieses Boot. Also es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die ihr habt. Und das Allerwichtigste, Kommunikation, ist das A und O. Okay?
Die letzten Anweisungen der Spielregie. Dann ziehen sie die Köpfe ein und treten durch die Kabinentür mit dem Bullauge hinein. Mitten ins Halbdunkel des Escape Rooms. Die vier orientieren sich hier in dieser nachempfundenen Kapitänskajüte mit Schreibtisch, Weltkarte, Kommode und mit dem Schiffsführerstand.
Also hier ist noch eine Truhe mit Zahlenschloss.
An der hinteren Wand flimmert eine Filmsequenz. Ein Beamer steuert sie bei, der Ausblick auf den Ozean. Blau und ruhig liegt also, er da, aber fürs Meer haben die vier mit 20er noch keinen Blick.
Und das ist entweder eine 1 oder ein hebräischer Buchstabe.
Katharina und die anderen inspizieren die Bücher in den Regalen und die Bilder an den Wänden. Sie erkennen Schauspielerinnen und Sänger und suchen längst schon nach dem ersten Zahlencode, mit dem sie das Tablet auf dem Schreibtisch entsperren können. Das muss wohl das Kommunikationsmittel für dieses Boot sein, das im Spiel eben führerlos auf dem Meer treibt und das sie retten sollen.
Ich bin Katharina und ich glaube, das wird mein 8. Escape Room und ich freue mich drauf, weil mit so bildungspolitischem Hintergrund habe ich noch bisher keinen gemacht.
Also, willkommen an Bord oder besser gesagt in meiner Welt.
Nach und nach finden Katharina und die anderen heraus, es geht hier um die Geschichte einer jüdischen Familie und zwar durch die Augen einer gewissen Liz, dieser Stimme aus dem Off. Das ist die Idee hinter dem Escape Room.
Liz sprach über 4 Teile, die ihr finden müsst. Gute Nachricht, wenn ihr das hier lest, ihr habt das erste Teil schon in den Händen.
4 Gegenstände finden. Katharina, Jona und die anderen haben den Code fürs Tablet geknackt und kommunizieren jetzt mit einem gewissen Max aus dem Off. Er ist offenbar der Bruder von Liz und gibt immer wieder Hinweise.
Super, jetzt passt auf, ihr habt wenig Zeit. Als erstes müsst ihr diese 4 Leute finden.
Liz' Familie lebt verstreut über 7 Kontinente hinweg, hat ihre Wurzeln aber in Düsseldorf. Auch dieses Rätsel ist gelöst. Einer von Liz' Vorfahren flüchtete einst aus Deutschland und segelte auf einem Schiff in eine neue Heimat.
Meine Lieben, ich bin nun schon seit einigen Tagen hier an Bord.
Das war im Jahr 1939. Steht alles in dem Brief an die Familie, in einer der vielen Kisten und Kästen, die die Spielenden öffnen müssen. Dieser Vorfahr, der Opa von Liz, kann einige religiöse Gegenstände hinüberretten in die neue Heimat Israel. So entspinnt sich nach und nach diese Fluchtgeschichte. Rina Rosenberg hat monatelang getüftelt.
Das ist schön zu machen, das ist nicht das Problem. Das Problem war eher so, das umzusetzen.
Sie ist Regisseurin und kreativer Kopf der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit und Beratung bei Rassismus und Antisemitismus, kurz SABRA, angedockt an die jüdische Gemeinde Düsseldorf.
Alles baut sich aufeinander auf. Zuerst musst du kommunizieren, danach musst du Orientierung finden mit Kompass und so. So ist es wie im Leben. Dann kannst du handeln, dann kannst du Steuerrad bewegen. Das ist ganz ziemlich klar, wenn man dann so denkt. Ja, und dann brauchst du einen Halt. Das ist die Anker und das braucht auch jeder Mensch.
Liebe Oma, in diesem Buch findest du sicher was Leckeres.
Ronja, Katharina, Jona und Julie lesen sich unterwegs in Texten fest. In Sabbatgebräuchen zum Beispiel. Sie studieren Rezepte, unter anderem jüdische Rezepte, und sie versuchen, rituelle Gegenstände, eben jüdische, zu verstehen und irgendwie zuzuordnen.
Ich werde gleich mal googeln.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt nicht wieder was über Juden, in Anführungsstrichen, lernen müssen.
Rina Rosenberg von der jüdischen Gemeinde Düsseldorf.
Sondern wir haben Spaß und dann vielleicht haben wir auch Interesse, mehr zu wissen, sowohl über jüdische Identitäten und Themen, als auch über mich selbst was erfahren. Was ist mir eigentlich wichtig? Und dann schließt sich der Kreis, dann ist es auch klar, was hat alles mit mir zu tun? Warum soll ich als 16-jähriger Schüler heute etwas über Holocaust lernen?
Jetzt machen wir Israel draus, gucken, was passiert.
Katharina, Ronja, Jona, Julie sind einem Rätsel mehr auf die Spur gekommen.
Ja, okay.
Sie testen den Escape Room unter anderem für die Jugendlichen, die sie betreuen, in einem queeren Jugendzentrum in Düsseldorf. Die wollen hier auch noch spielen kommen.
Super schön eingerichtet, gut in die Geschichte eingebunden.
Ich fand auch dadurch, dass es halt aus der Sicht einer Jugendlichen irgendwie erzählt wurde oder man so ein bisschen deren Rolle auch eingenommen hat, sehr nahbar erzählt und schon berührend irgendwie.
Das geht nicht auf, das ist ein Ladekabel.
Der Himmel verdunkelt sich, die Wellen türmen sich auf. Sie müssen das Boot retten. Und damit auch Liz vor dem Gedächtnisverlust.
Wenn ein Großteil deiner Vorfahren getötet wurde oder das Land verlassen musste oder flüchten musste, dass du halt ganz viel an Generationenwissen irgendwie auch verlierst und wahrscheinlich auch einen Großteil deiner Identität, die mit deiner Kultur verknüpft ist. Und das war was ich irgendwie im Genoziden generell im Kopf hatte, was ich aber noch nie so richtig mit dem Holocaust und jüdischer Verfolgung verbunden habe.
Fixing the Boat, Finding Identity. Die jüdische Gemeinde Düsseldorf wird ihren mobilen Escape Room in diesem Jahr noch in Leer, in Aachen und in Düren aufbauen. Und sie nimmt noch weitere Anfragen von Bildungs- und Kultureinrichtungen entgegen.
Und die Reportage zu diesem Escape Room kam von Elin Hinrichsen. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Luisa Mayer. Heute Abend, da gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Dann geht es um den Maler Pieter Bruegel den Älteren und sein Gemälde von den zwei angeketteten Affen. Ab 20.10 Uhr hier im Radio und danach auch online auf deutschlandfunk.de und in unserer App DLF Audiothek. Nach den Nachrichten kommt hier die Sendung Agenda, heute live aus Nordhausen in Thüringen. Es geht um zivilgesellschaftliches Engagement. Ich bin Christian Röther, schön, dass Sie dabei sind.